Corso. Kunst und Pop.
Der Podcast diesmal nur mit mir, Raphael Smarzoch. Hallo. Und mit einem sehr spannenden Thema. Es geht nämlich um die Darstellung von Krankheit in digitalen Spielen, also hauptsächlich in Computerspielen. Da trifft man ja immer wieder auf seltsame Viren, postapokalyptische Szenarien, die durch Pandemien verursacht wurden. Spiele thematisieren aber auch Erkrankungen, zum Beispiel Krebs, aber auch psychische Dissonanzen, etwa Depressionen oder posttraumatische Belastungsstörungen. Und mit diesem Themenkompendium setzt sich der Essayband Krankheit in digitalen Spielen auseinander. Herausgegeben wurde er von Stefan Heinrich Simond und Arno Görken. Und Arno, der ist jetzt hier bei mir in der Leitung. Hi Arno.
Hallo Raphael.
Sag mal, das Thema ist schon ein wenig nischig, so ein randständiges Forschungsgebiet. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du dich damit begonnen hast zu beschäftigen?
Ach, das Leben hat mich einfach dahin getragen, muss ich sagen.
Okay.
Also es ist, wie es manchmal so ist, also man findet einen Job. Das war in meinem Fall ein medizinhistorisches Institut in Ulm. Und das war eigentlich der erste Zeitpunkt, das erste Mal, dass ich mich konkret mit Medizin als Thema überhaupt auseinandergesetzt habe. Ich bin eigentlich Kulturhistoriker und habe aber auch zu dem Zeitpunkt natürlich schon gerne gespielt. Und es gab dann zwei Spiele, die mich dann so ein bisschen auf diese Schiene geschoben haben. Das eine ist eben Bioshock, in dem es sehr stark um Verbesserungen des Menschen geht und wie solche Verbesserungen in einem kapitalistischen System auch scheitern können. Und das andere war Fallout 3. Und in Fallout 3 gab es dann diese schöne Quest, in der es den Baummenschen Harold gibt, so eine Art Mutanten aus einem Baum und einem Menschen. Und während dieser Harold in früheren Spielen eben munter durch die Gegend laufen konnte, war das im dritten Teil nicht mehr so. Er hat wortwörtlich Wurzeln geschlagen, konnte sich nicht mehr bewegen und zu seinem Unglück wurde er dann noch von einer Art Kult angebetet. Er hat dauernd versucht, Kommunikation aufzunehmen und zu sagen, hey, ich leide hier wirklich Schmerzen, helft mir, aber naja, wenn man eine Gottheit ist, dann hören die Menschen vielleicht nicht ganz so gut zu. Mhm. Und als Spieler hat man dann eben die Aufgabe, leistet man hier vielleicht Sterbehilfe oder eben nicht. Und aus dieser Situation, die eben so augenfällig medizinethisch ist, hat sich dann dieses ganze Interesse dann auch entwickelt.
Okay, gibt es denn auch eine Übertragung? Also könnte die Darstellung von Krankheiten in Computerspielen auch unsere Wahrnehmung von Krankheiten jenseits des Monitors verändern? Also zum Beispiel auch, wie in diesem konkreten Beispiel, zu einer neuen Reflexion über Sterbehilfe beitragen?
Also ich glaube zumindest, dass sie dafür sensibilisieren kann. Es gibt ja das Spiel Hellblade: Senua's Sacrifice und die Heldin leidet unter massiven psychischen Störungen und es ist tatsächlich eine Heldin, aber eben eine gebrochene Heldin und man steuert diese Figur durch diese albtraumhafte nordische Welt. Sie hat die Aufgabe, ihren verstorbenen Liebhaber zu retten oder seine Seele besser gesagt zu retten. Und sie muss sich auf dem ganzen Weg auch mit ihrer Krankheit auseinandersetzen. Man hört dann beispielsweise im Surround-Sound Stimmen, die sie beschimpfen, die sie auslachen, die ihr aber auch teilweise positive Rückmeldungen geben auf ihr Verhalten oder die ihr auch sagen, hey, so kannst du in dieser Welt oder beziehungsweise für den Spieler in diesem Spiel weiterkommen. Und es ist eine sehr empathische Art, mit Krankheit umzugehen, die da vermittelt wird. Und wenn das auf so eine empathische Art geschieht, dann gibt es, glaube ich, auch gerade diesen vulnerablen Gruppen, die an solchen Krankheiten leiden, sehr, sehr viel.
Arno, vielen Dank für die kurzen Infos. Mehr gibt es jetzt im Gespräch mit unserem Moderator Achim Hahn zu hören, der sich mit Arno Görken noch ausführlicher unterhalten hat.
Herr Görken, welche Beziehung besteht denn generell zwischen Medizin und Popkultur?
Also es ist zum einen schon mal so, dass Krankheit ja überall ist. Sie ist omnipräsent. Es gibt eigentlich keinen einzigen Menschen, der noch niemals krank war oder in irgendeiner Form körperlich oder psychisch vielleicht auch eingeschränkt war. Und diese Omnipräsenz, die zeigt sich dann eben auch in der Popkultur und hier speziell in den digitalen Spielen, in denen man dann auch Umkehrschluss, Schlussfolgerungen auf den Umgang mit Krankheit ziehen kann.
Wie weit verbreitet sind denn Medizinthemen in digitalen Spielen überhaupt?
Das fängt ja schon im Kleinen an. Also wenn Sie da beispielsweise eine Gesundheitsanzeige bei Link aus dem Spiel Zelda haben, das sind dann beispielsweise 3 Herzen, und wenn Sie verletzt werden, nehmen diese Herzen eben ab. Und da hat man schon so eine ganz einfache Form von Gesundheitsanzeige beziehungsweise dann Krankheitsanzeige, wenn es weniger wird, die auch ihr Spielverhalten maßgeblich mit beeinflussen kann.
Spielen denn Krankheiten in der digitalen Spielekultur eine besondere Rolle?
Oh ja, natürlich. Allein schon in solchen Szenarien, in welchen beispielsweise Zombies die Welt überrollen, ist es meistens eine Pandemie, die um sich schlägt. Alle Leute werden angesteckt und werden damit zu Feinden. Und so ein Feindszenario ist etwas, das in digitalen Spielen sehr beliebt ist, weil Konflikte einfach super geeignet sind, um den Spieler zu engagieren und um ihn zu einem bestimmten Handeln im Spiel zu zwingen. Und insofern ist etwas, das auch so nahe liegt wie die Krankheit, ein perfektes Thema, um das auch im Spiel umzusetzen.
Wie werden denn dann Krankheiten in Computerspielen zum Beispiel visualisiert?
Das ist sehr unterschiedlich. Also zum einen zeigt sich sowas gerne mal, also gerade bei psychischen Krankheiten, in Form von, wir nennen das somatischen Externalisierungen. Also das sind dann zernarbte Gesichter, die dann andeuten, das ist ein in Anführungszeichen Wahnsinniger. Man sieht daran auch, dass es mitunter eine stigmatisierende Darstellung. Es gibt auch dann Formen, dass man als, wenn man beispielsweise psychisch betroffen ist, dass man sich nicht in Anführungszeichen normal verhalten kann, dass mitunter erratisch verhält. Und schließlich zeigt sich das auch in der Architektur der Spielwelt selbst. Also in der Spielwelt wird dann umgesetzt, was beispielsweise im Kopf der Patienten vor sich gehen könnte.
Bietet dann die Darstellung von Krankheit auch so etwas wie eine immersive Selbsterfahrung für den Spieler?
Ja, unbedingt. Also es gab vor 2 Jahren den Titel Hellblade: Senua's Sacrifice, und darin ging es eben auch um psychische Krankheit, und dieses Spiel wurde auch ja mit Experten zusammen entwickelt, und es wurde eine sehr empathische Art der Darstellung dieser Krankheiten gefunden. Und die Rückmeldungen, mit denen dann auch das Unternehmen natürlich geworben hat, waren tatsächlich solche, dass auch Betroffene sich zum ersten Mal richtig in Spielen dargestellt gefunden haben und entsprechend glücklich waren, dass sie sozusagen zum ersten Mal eine Stimme auch in einem Spiel hatten.
Gibt es denn in Bezug auf Krankheit in digitalen Spielen eine aktuelle Trendentwicklung, die Sie bei Ihren Forschungen erkennen können?
Ich habe den Eindruck, dass tatsächlich auch immer mehr versucht wird, der Krankheit an sich gerecht zu werden. Das heißt, man hat nicht mehr diese ganz stereotypen Darstellungen. Wenn, dann sind sie natürlich im Spiel erklärbar. Also das heißt, der böse Zombie wird immer noch angesteckt. Aber es gibt eben vor allem auf der Indie-Ebene, also die vielen, vielen kleinen Studios, die eben Spiele entwickeln, den Trend, dass autopathografische, also von der eigenen Krankheit erzählende Narrative in Spiele eingewoben werden. Da sind so Spiele wie Depression Quest oder eben auch das schon genannte Hellblade, die eben tatsächlich davon erzählen, wie es ist, so eine Krankheit zu haben, ohne die Krankheit zu stereotypisieren.
Kann man denn anhand von digitalen Spielen auch ausmachen, welche Ängste und Gedanken die Gesellschaft aktuell plagen?
Man kann zumindest ausmachen, wo noch Probleme im Argen eben liegen. Das sind dann tatsächlich Probleme der Stigmatisierung, also bei psychischer Krankheit die Darstellung von psychischen Störungen verallgemeinern als Wahnsinn und als deviante, gefährliche Krankheiten, die eine Gefahr für die Gesellschaft darstellen. Zum anderen ist es schon so, dass ich glaube, wenn es eine Überzahl an bestimmten Narrativen gibt, wie eben das der Pandemie, dass da schon eine gewisse Angst sichtbar, lesbar aus den Spielen heraus wird, dass diese Ordnung, in der wir leben, die ja eine relativ stabile Ordnung ist, jederzeit durch so ein Ereignis wie eine Pandemie auch gefährdet sein könnte.
Wirkt sich denn zum Beispiel die Corona-Pandemie aktuell auf Spiele aus?
Die wirkt sich aus. Es gibt da den bekannten Fall des eigentlich kleinen, unbekannten Spiels, oh, was heißt unbekannt, aber klein, Plague Inc., das ist so ein kleiner Krankheitssimulator. Und in diesem Simulator hat man, den gibt es schon seit einigen Jahren, da entwickelt der Spieler ein Pathogen weiter, mit dem er die Welt oder die Menschheit ausrotten muss. Und das Spiel wurde im Laufe der Pandemie so beliebt, dass die chinesische Regierung sich gezwungen sah, das Spiel aufgrund ihres informativen Charakters, das ist relativ gut recherchiert, vom Markt zu nehmen. Und zugleich musste das Studio, das das Spiel vertreibt, eine Pressemitteilung herausgeben, dass das Spiel eben nicht eins zu eins die Realität wiedergibt, sondern letztlich auch nur ein Spiel wiedergibt. Dann im Anschluss hat dieses Studio aber zusammen mit der WHO und einigen anderen Institutionen beschlossen, dass es einen neuen Spielmodus gibt, in dem man tatsächlich dann als Menschheit gegen dieses pandemische Virus antreten muss. Also es hat in dem Fall einen ganz starken Einfluss auf die Spielmechanik gehabt und die vorhandene Spielmechanik wurde um 180 Grad gedreht.
Gibt es denn auch Spiele, die die reale Medizin unterstützen sollen?
Ich würde tatsächlich das genannte Plague Inc. schon dazu zählen, eben weil es schon eine sehr edukative, erzieherische Ebene hat. Es gibt aber auch eine ganze Menge an sogenannten Games for Health, also Gesundheitsspielen, die eben sowohl auf der Erziehungs- wie aber auch auf der diagnostischen und der therapeutischen Ebene wirken. Das ist tatsächlich ein Markt, der sozusagen dem Mainstream verschlossen ist, aber der stetig wächst und der auch gerade in der Erforschung dabei ist, immer tiefer und immer wichtiger zu werden.
Das war der Corso-Podcast. Sie können uns hören in unserer kostenlosen Audiothek-App, bei Spotify oder wo es sonst noch Podcasts gibt oder auf unserer Homepage deutschlandfunk.de/Corso. Mein Name ist Raphael Smarzoch. Tschüss.
Corso. Kunst und Pop.